Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tütschke Hydrogen, Ihrem Partner für die Versorgung mit grünem Wasserstoff. Damit Sie Wasserstoff sicher und zuverlässig nutzen können, deckt Tütschke Hydrogen die gesamte Wertschöpfungskette ab. Für Ihre Versorgung bieten wir unterschiedliche Speicherkonzepte, Anwendungstechnik oder Betankungslösungen für Wasserstofffahrzeuge, ergänzt durch zahlreiche Serviceleistungen. Als Teil der Tütschke-Gruppe vereinen wir 100 Jahre Tradition, Stabilität und Erfahrung mit der Dynamik eines Startups. Gemeinsam mit unseren über 630 Mitarbeitern in Deutschland und Europa wollen wir Sie mit unserem Leitmotiv Gases for Tomorrow begeistern. Kontaktieren Sie uns unter hydrogen@tütschke.com.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zur letzten Folge im Jahr 2024, unsere gemütliche, traditionelle Weihnachtsfolge. Es ist schon wieder vorbei, Johannes. Das ganze Jahr ist rum.
Ja.
Wir erleben zum letzten Mal in diesem Jahr die Hydrogen Bar.
Genau. Wir freuen uns, dass ihr alle mit dabei seid. Und wir haben uns natürlich was ganz Besonderes überlegt,
ja,
für das, die letzte Folge. Nämlich, wir machen es richtig gemütlich,
ja,
und sitzen hier mit unseren Gästen wirklich zusammen,
ja,
in einem gemütlichen
Meetingraum.
Ja, wir haben es als Studio umgewidmet und umgebaut quasi. Und wir freuen uns, dass uns heute zwei Gäste sogar besuchen.
Ja.
Zwei Freunde von Tütschke, nämlich der Thomas Zorn und... Wir haben auch einen alten Gast, ja, der schon mal da war, der Christoph Stiller.
Genau, es ist immer noch ein junger Gast, aber
genau.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir da sein dürfen.
Der freut uns wirklich sehr. Es mag ja wieder mal einige Leute geben, die von euch noch nicht gehört haben, wobei ich jetzt schon davon ausgehen würde, wer jetzt in unserem Bereich aktiv ist, wer sich mit Wasserstoff beschäftigt, der hat zumindest den Namen Tütschke Hydrogen auf jeden Fall schon gehört, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Und wahrscheinlich auch eure Namen irgendwo schon mal stehen sehen. Aber trotzdem ist wahrscheinlich ganz interessant, wenn ihr ein paar Sätze vielleicht zu euch sagt, wer ihr seid, wo ihr herkommt und wie ihr sozusagen hier an der Hydrogen Bar gelandet seid mit uns.
Ja, mein Name ist Tom Zorn, ich bin der Geschäftsführer der Tütschke Hydrogen GmbH. Ich bin in 2010 zum Wasserstoff gekommen. Das war in den letzten Zügen meines Wirtschaftsingenieursstudiums. Und bin dann dem Thema wirklich auch über die letzten Jahre treu geblieben. Habe dann nach dem Start in der Industriegasebranche einen längeren Ausflug in die Strategieberatung gemacht bei Roland Berger. Und da war eines meiner letzten Projekte tatsächlich ein Strategieprojekt für die Firma Tütschke und wurde dann quasi im Zuge dessen Projekt gefragt, ob ich nicht vielleicht auch den Aufbau dieses Bereichs übernehmen möchte. Und das mache ich seit 2021 mit viel Feuereifer, war quasi Mitarbeiter erster Stunde.
Ja, super gut. Interessant. Also da könnte man wahrscheinlich einiges drüber fragen. Aber bevor wir das anfangen, nochmal zu dir, Christoph. Das letzte Mal, als du uns besucht hast, da war das ja noch so ein bisschen im Busch.
Ja,
ich glaube,
ja,
wir haben es noch gar nicht im Podcast gesagt.
Du hast es schon erwähnt, glaube ich.
Genau, war Folge 76 und 77.
Okay, genau, ja, genau.
Also nochmal die Kurzfassung. Ja, mein Name ist Christoph Stiller. Ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren auch schon wieder Head of Business Development und Sales bei Tütschke Hydrogen. Mhm. Ganz kurz, war vorher lange bei Linde, war ein paar Jahre Berater bei der Ludwig Böllke Systemtechnik und habe vor langer, langer Zeit mal Maschinenbau studiert. Und freue mich auch wieder hier zu sein. Also
ja, genau.
3 Jahre später fast.
Ja, genau. Ich habe es damals, glaube ich, auch schon erwähnt. Die erste Zeit bei Ludwig Böllke Systemtechnik, das war ja genau das, wo wir uns kennengelernt haben. Und das ist jetzt nicht weniger als 15 Jahre her. Das ist schon verrückt. Ja.
Und wie das halt immer so kommt, waren der Christoph und ich halt auch irgendwann mal Kollegen.
Ja.
Und haben uns jetzt hier wieder zusammengefunden und treiben das Thema jetzt aus mittelständischer Perspektive voran.
Das ist ein gutes Stichwort, ja. Die mittelständische Perspektive, die spiegelt ihr jetzt wieder eben mit Tütschke Hydrogen. Ein Unternehmen, Tom, was es ja auch noch gar nicht so allzu lange gibt, eben jetzt als Tütschke Hydrogen. Aber auf der anderen Seite jetzt halt Tütschke, natürlich scheint es tatsächlich schon ewig zu geben.
Ja, wir sagen manchmal scherzhaft, wir sind so ein bisschen ein Startup mit 100 Jahre Erfahrung, weil die Tütschke Unternehmensgruppe, die gibt es tatsächlich schon seit 1924. Wir dürften dieses Jahr unser 100-jähriges feiern. Und im Wasserstoffbereich, den gibt es bei Tütschke tatsächlich auch schon länger als Teil von den Industriegasen. Aber vor knapp 4 Jahren haben wir begonnen, das Thema als eigenen Geschäftsbereich zu entwickeln. Und da ganz stark mit dem Fokus auf Kunden in der Industrie, in der Mobilität, so ein bisschen F&E-Beimischung. Aber am Ende des Tages ist unser Geschäftsmodell recht einfach. Wir sind ein Wasserstoffunternehmen. Wir verkaufen Wasserstoff und alle Technik und Services, die man dafür halt benötigt.
Ja, ich kann nur sagen, wieder zurückblicken, dass sich die Erwartungen von damals voll erfüllt haben. Immer noch und immer mehr, sehr viel Spaß.
Sehr gut.
Wir sind ein kleines, aber wachsendes Team, kriegen sehr viel Unterstützung aus der Gruppe, sehr viel Unterstützung auch von der Eigentümerfamilie. Wir haben alle Bock, wir haben viel Erfahrung und ich glaube, das Besondere ist halt, dass wir zum einen diese Stabilität haben aus den Familienunternehmen, aus dem Lang, mit der langjährigen Tradition und zum anderen aber dynamisch arbeiten können, fast wie ein Startup.
Ja. Wenn ihr jetzt Tützke Hydrogen beschreibt, also in Richtung Service Portfolio, was macht ihr? Also Tützke kennt man halt, ich kenne es, weil mein Opa hatte immer diese Gasflaschen da zu Hause stehen.
Absolut, absolut richtig. Also wir sagen mal, es ist ein Energie- und Industriegaseunternehmen, aber das, was alles gemeinsam hat, ist das sind die Gase. Egal, ob das Sauerstoff, Stickstoff, Argon oder Propan und Butan im Flüssiggasbereich ist, ist Wasserstoff ja auch nur eine Mischung aus beiden. Es ist einerseits ein Industriegas, aber andererseits eben zunehmend ein Kraftstoff und Energiegas. Und das ist das Hauptprodukt. Dass man halt einfach Wasserstoff nicht nur so zum Kunden bringen kann, ist klar. Also technische Installationen, die dementsprechenden Transportfahrzeuge, aber auch die Herkunft, die Produktion von dem Wasserstoff ist eigentlich der Kern von dem, was wir tun. Aber das, was der Kunde am Ende des Tages haben möchte, ist Wasserstoff und den bekommt er von uns. Mhm. Wir haben da einen starken Fokus auf grünen Wasserstoff. Auch wenn wir heute Kunden mit auch ganz klassischem industriellen Wasserstoff versorgen, ist der grüne Wasserstoff da, wo das meiste Wachstumspotenzial ist und wo auch eigentlich der fundamentale Treiber dahinter ist, dass man das einsetzen möchte als Alternative und zur Verwertung von erneuerbaren Energien dann auch als in Form von Molekülen in unterschiedlichsten Anwendungen. Mhm. Für uns primär halt das Thema Mobilität, aber auch Industrie und diverse F&E-Anwendungen.
Ja, genau. Jetzt hast du schon dieses Schlagwort Mobilität erwähnt. Ich wollte gerade fragen, ja, wer sind denn jetzt die Kunden, eben halt, die bei euch dann den Wasserstoff kaufen? Und da fällt einem natürlich logischerweise auch mit als erstes die Mobilität ein. Aber da, ich weiß nicht, wie es ihr so beurteilt, ist ja jetzt nicht die euphorischste Stimmung im Land, oder?
Wenn ich den Teil von der Frage noch kurz nehme, ich würde sagen, die Fundamentalen haben sich ja nicht geändert. Ja. Wir brauchen Alternativen zu unserem heutigen Kraftstoffportfolio und wir müssen über das Stromsegment hinaus dekarbonisieren. Mhm. Und da ist halt Mobilität eins der zentralen Felder. Natürlich ist gerade aus deutscher Perspektive, sind die letzten 18 Monate nicht sonderlich positiv gewesen. Aufgrund des Haushaltsurteils sind viele Förderprogramme auf Bundesebene weggefallen, die aber ganz zentral sind an dieser frühen Phase des Marktes, wo auch heute viele gute Bausteine schon vorhanden gewesen wären, gab es halt einen relativ starken Dämpfer. Und das trifft nicht nur den Wasserstoff, das trifft natürlich auch die batterieelektrische Mobilität. Und da stehen wir heute. Wir brauchen halt am Anfang eines Marktes staatliche Unterstützung, um das Ganze zum Laufen zu bekommen.
Mhm. Ja, man merkt das unter anderem darin, dass halt jetzt schon einige Tankstellenprojekte etwas ins Stocken kommen oder zurückgestellt werden oder gar abgebrochen werden. Und ja, leider Gottes kriegen wir auch immer wieder Nachrichten zu Insolvenzen, haben wir jetzt zum Beispiel Quantron zuletzt. Ja. Wobei es da ja immerhin weitergehen wird, erstmal in reduzierter Stärke.
Ja.
Ich hoffe auch wirklich, dass sie das schaffen und dann einen neuen Investor finden, weil es einfach eine schöne Geschichte war und ist.
Ja. Wie beurteilst du denn jetzt außerhalb jetzt der Förderungen? Natürlich ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn da plötzlich jetzt was wegfällt, was man sich auf die Fahne geschrieben hatte oder worauf man sich halt auch in gewisser Hinsicht vielleicht halt verlassen hatte. Jetzt gerade als Investor natürlich halt ganz wichtig, dass man auch die Planungssicherheit hat. Aber gibt es jetzt außer dieser äußerst unglücklichen Situation mit den Förderungen, Verkehrsministerium und so weiter, ich meine, wir haben es oft genug im Podcast natürlich hier angesprochen und diskutiert, noch weitere Herausforderungen, die euch jetzt sofort so ins Auge stechen, die diesem Hochlauf oder dieser stärkeren Verbreitung von Wasserstoff so ein bisschen entgegenstehen?
Also ich glaube, das Thema, das die Branche jetzt seit über 4 Jahren sehr intensiv immer wieder begleitet, ist das ganze Thema rund um die Treibhausgasminderungsquoten und den Umlagemechanismus, der dort auch für grünen Wasserstoff eben gedacht ist. Neben fehlender europäischer Regulierung, die dann irgendwann auch gekommen ist, sind wir jetzt aktuell bei der quasi praktischen Umsetzung des Ganzen, des Systeme, der Zertifizierungsmechanismen im Hintergrund. Es hat schon wirklich sehr, sehr lange gedauert. Es ist so ein kleiner Silberstreif am Horizont, dass sich das jetzt mit nächstem Jahr hoffentlich dann zu einer nutzbaren Lösung und zu einem nutzbaren Instrument entwickelt. Aber wir zeigen halt mal wieder, dass wir es nicht sonderlich pragmatisch und schnell gemacht haben. Also die Komplexitäten, die da zum Teil eingebaut werden, die kann man lösen, die kann man auch handhaben, werden wir auch handhaben. Man denkt sich aber, das ist immer die überperfekte Lösung. Mhm. Das Goldplating, das oft genannt wird, ist durchaus etwas, was wir sehr kritisch sehen.
Mhm. Ja, ich meine, da geht es zum Beispiel im Moment noch darum, bei dem Thema Zertifizierung, Treibhausgas, Quotenhandel, wie man die Transportemissionen bilanziert. Muss ich das jetzt wirklich für jede Fahrt machen? Kann ich das irgendwie mit Summenwerten machen?
Ja.
Vielleicht an der Stelle ein kurzes Rechenbeispiel mal dazu, weil das ist natürlich auch, wir hören das ja auch oft, warum fahrt ihr jetzt mit Diesel den schönen grünen Wasserstoff durch die Gegend? Ja, weil das leider noch nicht
anders ist. Noch nicht anders machen, ja, genau.
Aber wie viel macht das eigentlich aus? Also wenn ich jetzt mal annehme, ich fahre 1000 Kilo mit einem Trailer spazieren, einem großen Trailer, und ich fahre 200 Kilometer von der Quelle bis zur Tankstelle, also 400 Kilometer hin und zurück, dann kann ich mit diesen 1000 Kilo, wenn ich die in LKWs reintanke und die brauchen ungefähr 7 Kilo auf 100 Kilometer, dann kann ich damit 14.000 Kilometer fahren.
Ja.
Das heißt, ich fahre 400 Kilometer mit Diesel, da würde ich 14.000 Kilometer nicht mit Diesel fahren können. Das sind gerade mal 3%.
Und auch das Thema wird sich mit der Anpassung der ADR-Richtlinie dann perspektivisch in den nächsten 2 Jahren dann hoffentlich erübrigen.
Wenn man das jetzt mal umdreht, was würdet ihr euch denn wünschen als Idealvorstellung von der Politik? Oder was wäre der Wunschzettel jetzt für ein Christkind hier in Bayern oder dem Weihnachtsmann woanders?
In Amerika. Genau. Ja.
Was wünscht ihr euch von der Politik?
Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so speziell jetzt für die Tutschka Hydrogen. Ich glaube, diese viel zitierte Planbarkeit von politischen Maßnahmen ist ganz zentral. Und mit Planbarkeit ist ja oft auch gemeint, dass das halt auch für einen gewissen Zeitraum, der halt eine ökonomische Relevanz hat, dann festgeschrieben ist. Ein Beispiel wäre jetzt diese Lkw-Mautbefreiung, die wir für Null-Emissionsfahrzeuge in Deutschland haben. Die ist jetzt für bis, ich glaube, Ende 26 ist die auf Null gesetzt worden. Das war halt, als sie eingeführt worden sind, vor dem kompletten Markthochlauf. Das heißt, die ökonomische Relevanz dieser Befreiung bis 26 ist nicht wirklich gegeben. Sie ist zwar danach immer noch reduziert, aber wirklich Wirkung entfalten kann es ja erst, wenn dann diese LKWs beschafft werden und ich dann über den Lebenszyklus vom LKW einfach diese Mautersparnis mit einpreisen kann in einem Business Case. Und da ist es halt immer schade, dass man nicht sagt, naja, bis Ende oder bis 2030 ist das definitiv auf Null und ihr könnt alle damit planen, weil das ist natürlich eine sehr, ich sage jetzt mal, das wäre ein richtiger Treiber.
Ja.
THG-Quoten hatten wir schon angesprochen, im Endeffekt das Gleiche, also dieses System schnell zu etablieren, einfach einzuführen und dann auch wieder in dem Modus operandi zumindest mal für einen Lebenszyklus von einem LKW und also Zahlen, die ich kenne, sind so 6 Jahre, ist der erste Lebenszyklus von LKW typischerweise. Es gibt jetzt wahrscheinlich Experten, die kennen sich da noch besser aus, aber das wäre doch was, bis Ende 2030 dann mal Klarheit zu haben, das System ist da und es wird nutzbar bleiben, weil nur dann können auch Entscheidungen getroffen werden. Ja? Wenn jetzt das Ganze eingeführt wird und Entscheidungszyklen dauern dann auch wieder irgendwie so ein paar Monate, wird das Fahrzeug beschafft, es dauert auch wieder ein Jahr und wenn dann aber dieses Fahrzeug kommt und diese Benefits fallen schon wieder weg, dann hat man zwar viel gewollt und die Idee war gut, aber es hat dann keinen Effekt gehabt in der Praxis.
Ja, jetzt haben wir schon sozusagen jetzt eine Viertelstunde fast gejammert und uns, naja, das kann man jetzt auch nicht sagen, aber jetzt also sozusagen jetzt uns ein bisschen bessere Nachrichten gewünscht. Gibt es denn auch positive Nachrichten, Christoph? Da hast du dir doch bestimmt was überlegt, was du hier jetzt als positive Nachricht raushauen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Also das reicht jetzt auch wirklich mit den negativen Seiten. Ja, also es gibt auch viel, was passiert bei den LKWs zum Beispiel. Also gibt es weiterhin viele Logistiker, die einsteigen, so mit vielleicht 1, 2 oder 3 LKW erst. Ja, gutes Beispiel dafür ist die DM-Flotte in Nürnberg, die über die Spedition haben, abgewickelt. Da ist zum Beispiel die Firma Highlane sehr umtriebig, ja, die eben dieses Mietmodell haben, aber auch andere. Und die haben einfach die Möglichkeit, die Leute anzusprechen mit einem ganz konkreten Angebot hier. Dieses Fahrzeug kannst du nächsten Monat noch haben.
Ja, und wo wir vor kurzem tatsächlich auch den Maximilian jetzt im Podcast hatten. Wobei, ich muss mal sagen, ich glaube, ihr wisst es noch gar nicht, dass der Maximilian im Podcast war, als zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Ja, ich denke mir gerade.
In der Vergangenheit. Nee, in der Zukunft. Das ist immer alles schwierig.
Aber wir uns heute noch drauf gefreut haben.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Auch bei den Müllsammelfahrzeugen, ich meine, da ist ja auch inzwischen sehr bekannt. Also ich glaube, 200 war die letzte Zahl, die ich gehört habe, die da im Einsatz sind. Also auch schon ganz schön viel. Thema Busse.
Genau, also es gibt ja auch ganz viele Anwendungen, wo wirklich sehr viel passiert, was aber vielleicht gar nicht so präsent ist. Ich finde das Thema Busse oder im ÖPNV-Bereich super spannend. Das ist ein ganz klassischer Use Case. Der ist halt einfach nicht so sexy wie ein PKW. Also es stehen vielleicht nicht ganz viele Emotionen dahinter.
Ja.
Aber da haben wir vor 10 Jahren über 5 Busse pro Flotte gefreut. Heute werden Beschaffungen zwischen 20 und 40 Busse pro Bestellung ausgelöst. Da gibt es Beispiele aus Rostock, Essen, Saarbrücken, im Wuppertal. Aber auch hier bei uns in der Nähe, in München tatsächlich. Der Münchner Verkehrsverbund setzt mittlerweile 12 Brennstoffzellenbusse ein, die aus einer Beteiligungsgesellschaft von uns, die H2B Wasserstoff GmbH, aus der versorgt werden. Da gibt es eine Tankstelle im Südosten von München, in Hofolding. Die Lokalen hier kennen das vielleicht. Und in Summe, glaube ich, sind wir fast schon bei weit über 300 Brennstoffzellenbussen auf deutschen Straßen. Und das ist halt keine kleine Zahl mehr. Das ist kein Demonstrator, das ist kein Test.
Mhm. Ja. Ja. Ich meine, letztendlich muss man auch sagen, trotz des Förderwegfalls gibt es ja noch andere Seiten, und zwar der Druck durch die Regulatorik, A4, CVD ja. und so weiter, wird ja auch alles sehr teuer für Deutschland, wenn da die Ziele verfehlt werden.
Ja, ja.
Wobei ich jetzt nicht weiß, wie teuer es wird. Vielleicht weiß es ja einer der Zuhörer.
Ja, genau.
Also alles in allem, es geht vorwärts. Es geht auch der Tankstelleninfrastrukturaufbau vorwärts in Richtung Nutzfahrzeuge. Da haben wir heute ja. viel mehr Netzabdeckung, also gerade auch Heavy Duty
mhm.
eben. Und um wieder zu den PKWs zurückzukommen, ist heute vielleicht ein bisschen andersrum, können diese Heavy Duty Tankstellen eines Tages auch stärker für PKWs genutzt werden.
Ja. Ja.
Auch da gibt es ja zumindest ein paar Neuigkeiten. Ne? Der Hyundai Initium, großes Auto, ja. aber ich freue mich drauf. Ich hoffe, er passt in meine Einfahrt.
Ja, genau.
Und die BMWs ab 2028 sind natürlich ja. auch ein Zahnstück.
Ja. 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 Da muss man ganz klar sehen, dass die Nutzfahrzeuge, egal ob das jetzt die Busse sind oder die LKWs, durchaus eine frühe Netzabdeckung und Wasserstofftankstellen ermöglichen können, die dann später mhm. auch für PKWs zur Verfügung stehen würden. Und vielleicht bleibt der PKW eine Nischenanwendung für die Elektromobilität, aber bei 45 Millionen PKWs in Deutschland wären auch eine Nische von 5 Millionen immer noch eine signifikante Anzahl
genau, an Fahrzeugen.
Ja. Jetzt zum Thema A4 hast du ja schon das oder das angeschnitten. Das betrifft ja in gewisser Weise auch euch, wenn ihr Wasserstoff über Tankstellen verkauft. Ihr betreibt Tankstellen, ihr beliefert Tankstellen. Ist es dann quasi der positive Punkt von dem staatlichen Eingriff, dass die euch im Prinzip da sagen, hier baut das Business auf, baut Tankstellen auf, da muss etwas passieren in Deutschland oder in ganz Europa, ja natürlich.
Du sprichst jetzt auf die A4 an. Also grundsätzlich glaube ich, ist es sehr gut, dass Europa sich Ziele setzt für den Aufbau der Infrastruktur. Mhm. Das ist ganz essentiell. Im Endeffekt, Henne-Ei-Problem braucht man nicht diskutieren, kennt mittlerweile jeder. Nur die Tankstelle muss zuerst da sein, bevor der LKW kommt, das ist auch klar. Sonst gibt es keine Investitionsentscheidung. Das ist einfach ein guter Schritt. Das gibt, ist auch verabschiedet. Mhm. Wir als Tütschke Hydrogen sind ja jetzt nicht direkt davon betroffen. Am Ende des Tages ist Deutschland als Land genau. davon betroffen, die Ziele zu erfüllen. Wir helfen schon gerne dabei, aber wir investieren natürlich auch nicht zum Spaß oder wegen Fördermitteln, sondern am Ende des Tages geht es darum, dass wir ein Ökosystem schaffen, wo frühe Tankstellen ausgelastet werden und diese Anfangsrisiken einfach geteilt werden zwischen denen, die dann am Schluss davon profitieren werden.
Ja.
Und da tun wir auch unsere ersten Schritte. Also wir haben vorher über die Produkte von Tütschke gesprochen. Ein Teil unserer Wertschöpfungskette und der Technik, die wir anbieten, sind eben auch Wasserstofftankstellen. Ja. Und ein Beispiel mit Hofolding, wo wir beteiligt sind, habe ich schon gebracht. Also haben wir auch schon unsere ersten eigenen Tankstelleninvestments realisiert und bauen jetzt dann eine weitere Tankstelle in Schweinfurt.
Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Das ist natürlich, so ehrlich glaube ich, muss man sein, so ein bisschen natürlich der Elefant im Raum. Natürlich im Wasserstoffbusiness haben wahrscheinlich halt viele Leute von dem Vorfall an der Tankstelle in Augsburg gehört. Wollt ihr uns da einen aktuellen Stand mal geben, wie es da jetzt gerade aussieht nach diesem Vorfall?
Ja, absolut. Also uns ist ja auch daran gelegen, dass, also erstmal, da gibt es nichts zu verheimlichen. Am Ende des Tages hatten wir eine neue Tankstelle, die wurde im Juni diesen Jahres eröffnet. Und die hatte relativ schnell nach Beginn einer Inbetriebnahme einen kapitalen Verdichterschaden mit Wasserstoffaustritt. Das heißt, die Tankstelle, die 3 Wochen wunderbar funktioniert hat, war dann erstmal wieder außer Betrieb. Der Verdichterschaden ist zurückzuführen gewesen auf einen gebrochenen Zuganker. Das haben wir analysiert gemeinsam mit dem Hersteller und einer Third Party, die das Ganze auch untersucht hat. Am Ende des Tages ist alles auf einen Fehler in dem Metall dieses Bauteils zurückzuführen gewesen. Und das ist natürlich ja wirklich einmal ein schlechter Start für den Teil unseres Tankstellengeschäfts gewesen. Mhm. Aber aus solchen Fehlern muss man lernen. Also das Tütschke Hydrogen kann da jetzt nicht wirklich was dafür. Für uns geht es darum, positiv nach vorne zu schauen. Wir nehmen es jetzt auch wieder in Betrieb. Und wenn diese Folge veröffentlicht wird, wird die auch wieder in Betrieb sein. Da lassen wir uns nicht davon aus der Bahn werfen. Natürlich war es ein Dämpfer, aber sagen wir, aus solchen Dingen kann man nur stärker erfolgen.
Ja, es gibt ja noch die weiteren Tankstellen. Ihr habt gerade eben ja auch angesprochen, dann in Schweinfurt, wo es ja auch im Prinzip was schon um sein Ökosystem geht, das ihr da aufbauen wollt. Wenn ihr da sagt, ihr seid da direkt in der Autobahn, ihr habt da viele Industriebetriebe drumherum. Also potenziell, sagen wir mal, viel Nachfrage, oder?
Ja, man sucht sich natürlich erstmal schon immer die Standorte, die am vielversprechendsten sind. Und da ist halt auch die Frage, wie viele Logistiker sind da in der Nähe. Und ich denke, so einen Standort haben wir in Schweinfurt gefunden, in Unterfranken meiner alten Heimat oder nahe meiner alten Heimat. Wir kriegen da Förderung vom H2T-Programm, auch vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Es ist eben ein Grundstück da im Industriehafen. Schweinfurt ist ja eine Industriestadt, sehr nah an den Autobahnen A70, A71. Und naja, auch die A7 ist nicht weit weg. Und es gibt eben einfach viele Logistiker in der Nähe. Und es ist sehr industriell geprägt. Insofern passt das da auch gut rein. Da werden wir eine Tankstelle bauen, die 1 Tonne am Tag liefern kann. 350 und 700 Bar wieder. Ja. Nächstes Jahr geht's los. Und wenn alles gut läuft, um Jahreswechsel 2025, 2026, werden wir die dann in Betrieb nehmen und hoffen natürlich, dass bis dahin auch ein bisschen neue Anreize wieder für den Güterverkehr gibt.
Was mir gerade so in den Sinn kommt, wir sollten noch ganz kurz besprechen, vielleicht was ihr jetzt außerhalb dieser Tankstellengeschichten noch im Mobilitätsbereich macht, aber was mir gerade so in den Sinn kommt, du hast es vorhin schon erwähnt und du auch, Christoph, die Schwerpunkt jetzt gerade natürlich auf neue Tankstellen im Heavy-Duty-Bereich. Du hast jetzt eben mir davon gesprochen, dass die neue Tankstelle dann eine Tonne am Tag liefern kann. Das heißt, man möchte die Tankstellen jetzt groß bauen und leistungsfähig bauen und möchte dann halt PKWs, die schwimmen dann vielleicht irgendwann so mit quasi. Aber das ist doch eigentlich ein ziemlicher Wechsel, möchte nicht sagen 180 Grad, aber doch ein sehr starker Wechsel im Vergleich zu dem, wie es früher eigentlich gelaufen ist, noch zu unseren Ludwig-Böllkow-Zeiten, wenn man mal so sagen darf, wo ja wirklich jetzt halt Heavy-Duty-Tankstellen wirklich jetzt die absoluten Exoten waren, würde ich jetzt mal sagen. Und dieser Ausbau seinerzeit in Deutschland auf diese berühmten 100 Tankstellen ja eigentlich so nahezu 100% PKW-Tankstellen waren.
Ja, richtig. Das kann man sagen, hat sich so ein bisschen umgedreht, das Ganze. Werden ja auch viele Tankstellen jetzt nachgerüstet, eben die ursprünglich nur für PKWs waren. Aber ich meine, bei den Autos ist natürlich klar zu sagen, dass die Batterieautos da heute stückzahlmäßig ziemlich weit vorne dran sind. Ja. Man, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man ein Batterieauto natürlich, sofern man ein Haus und eine PV-Anlage hat, da ganz günstig laden kann.
Ja.
Ich glaube, das ist in dem Moment bei einem Heavy-Duty-LKW nicht mehr so einfach. Sei denn vielleicht auf der Logistikhalle, aber selbst das ist bei Langstrecke kaum denkbar. Und wenn man die Preise, die Kosten vergleicht, dann haben wir, ich sag mal, ein Kilo Wasserstoff sind wahrscheinlich ungefähr 20 Kilowattstunden Ladestrom. Ja, also nicht der Strom, der im Display steht, sondern der wirklich ins Auto reinfließt. Und wenn die Kilowattstunde da 50 Cent bis 1 Euro kostet, dann wären wir beim Wasserstoff nach aller Riese bei 10 bis 20 Euro. Und in dem Bereich sind wir heute.
Ja.
Um jetzt das aufzugreifen, was Martin gerade gesagt hat. Was macht ihr sonst noch im Mobilitätsbereich? Da wollten wir den Blick ein bisschen weiten. Was gibt es da noch für Themen?
Wir kommen eigentlich aus der Gaseseite. Also für uns ist das Betreiben von Tankstellen jetzt nicht Selbstzweck. Wir denken, dass es ein wichtiger Teil unseres Geschäftsmodells ist, weil es einfach im Flottenkundenbereich einfach immer wieder auch Anfragen gibt, ob man die Tankstelle mitmachen kann. Deswegen möchten wir auch zeigen, dass wir das tun und mit übernehmen. Aber wir beliefern natürlich auch Tankstelle von Dritten. Und da sind wir sehr froh, dass wir, ich sage mal, Europas größten Wasserstofftankstellenbetreiber zu unseren Kunden zählen dürfen. Wir sind mittlerweile auch Lieferant von der H2 Mobility in Deutschland für die Tankstellen in Bayern. Wir haben dort auch unterstützt, als da in den letzten Monaten auch mal so ein bisschen Versorgungsengpässe gab. Und wir haben da eine sehr konstruktive und professionelle Zusammenarbeit. Das sind wirklich auch stolz drauf, dass wir hier als Lieferant mit ausgewählt wurden. Mhm. Das Gleiche gilt 1:1 auch so für Thiel Mobility. Wir haben mittlerweile 2 Tankstellen von Thiel Mobility im Portfolio. Eine in Bayern, eine in den Niederlanden, die wir versorgen. Zeigt sich vielleicht auch so ein bisschen, dass wir Wasserstoff auch außerhalb von Bayern durchaus vertreiben, im kompletten Bundesgebiet und eigentlich auch in allen angrenzenden europäischen Nachbarländern. Das sind auch für uns tolle Signale, dass wir anscheinend mit unserer Professionalität auch solche erfahrenen Spieler von uns überzeugen können.
Außerdem versorgen wir jetzt ja den ersten bayerischen Wasserstoffzug.
Jawohl, genau. Tage, ich hab's genau. Hatten wir jetzt alle auf LinkedIn natürlich und so weiter.
Schon im Allgäu fährt jetzt,
wenn
der Podcast veröffentlicht wird, mit grünem Wasserstoff und uns. Also das letztendlich funktioniert so, dass der im Bahnbetriebswerk in Augsburg betankt wird von der DB Energie. Wir haben da so eine mobile Tankstelle und eben einen Speicherträger. Wenn der Speicherträger leer ist, dann holen wir ihn und machen ihn voll und bringen ihn wieder.
Das ist wirklich ein Highlight-Projekt. Wir hatten letztes Jahr im September bei so einer, sagen wir mal, Jungfernfahrt schon unterstützt für eine temporäre Betankungslösung und sind sehr froh, dass wir da jetzt auch wieder eine Rolle spielen. Ist ein total interessantes Segment, dieser nicht durch Oberleitung elektrifizierte Regionalverkehr mit Schienen. Da gibt es ja einen guten Grund dafür, warum die nicht elektrifiziert sind, weil es teuer ist und wenn die Taktung nicht so hoch ist, dann kann halt ein Null-Emissionsantrieb wie so ein Brennstoffzellenzug durchaus Sinn machen.
Diese Jungfernfahrt, das fällt mir gerade so wieder so ein, weil du es erwähnt hast. Das war ja eigentlich lustig. Weil wie lange hat die gedauert? 16 Minuten oder irgendwie so, glaube ich. Das war doch irgendwie...
Nee, ich bin mitgefahren. Das ging tatsächlich von Füssen bis, jetzt lass mich überlegen, Schongau? Nee. Es war schon länger, es war bestimmt mindestens eine halbe Stunde.
Buchloe?
Ja, das kann sein.
Was jetzt aber ja auch die Strecke ist, wo tatsächlich der Zug jetzt auch unterwegs ist. Das heißt, man hat da sozusagen jetzt nicht das völlig anders als Jungfernfahrt gehabt.
Also das ist ja auch der Zug, der die Touristen von Augsburg zum nach Schwanstein bringt.
Ja, genau.
Also, da will man das dann die Landschaft auch nicht mit der Oberleitung vielleicht
verändern. Ja, das wird schon ein gutes Schlagwort erwähnt. Ihr betreibt auf der einen Seite jetzt eigene Tankstellen und logischerweise ihr beliefert die dann auch mit eurem Wasserstoff, ganz klar. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch sozusagen halt Tankstellen, kann man jetzt mal sozusagen vielleicht zusammengefasst sagen, halt von Drittherstellern oder von Kunden sozusagen. Sind da irgendwelche Synergien, die euch da begegnen auf diesem Weg?
Ja, also tatsächlich viele auf verschiedenen Seiten. Ich meine, zum einen, was die Technik angeht, dadurch, dass wir selber auch alle Tankstellenbetreiber kennen und eigene Tankstellen betreiben, kennen wir da viele Details, also unsere Technikabteilung. Und da gibt es tatsächlich auch viele Details, die man wissen, das sieht immer alles so einfach aus, aber ist schon wichtig und es hilft natürlich auch, zum einen die Kunden richtig zu beraten, was Bevorratung angeht, zum anderen, was vielleicht irgendwelche Drücke und so weiter angeht. Mhm. Und das andere, was auch wichtig ist, ist auf der Vermarktungsseite, weil natürlich wir suchen ja aktiv Kunden für unsere Tankstellen. Das heißt, wir reden mit allen Anbietern von Fahrzeugen, wir reden mit vielen Speditionen, Logistikern und so weiter und denken wir natürlich auch für die Tankstellen unserer Kunden mit.
Ja.
Nicht ganz uneigennützig zugegebenermaßen.
Ja, gut, aber das ist ja legitim, denke ich mal. Also.
Ja, da schätzen wir auch den Dialog. Also wir haben auch das Gefühl, dass die Fahrzeughersteller, aber auch die Nutzer, die Speditionen am Schluss da schon auch sehen, dass das hier irgendwie nur gemeinschaftlich funktionieren kann. Und da kriegen wir auch gutes Feedback aus der Fahrzeug- und der Speditionswelt. Mhm. Und das, den Dialog wollen wir gerne fortführen.
Mhm. Ja, ich meine, am Ende wollen wir alle das Gleiche. Also das ist, wir haben zumindest die anderen Tankstellen, die Fahrzeuganbieter und wir haben das gleiche Ziel, nämlich den Logistiker.
Ja.
Und irgendwo, wenn man nicht alles zusammenbringt, dann wird es nichts.
Ja.
Das ist unser Ansatz, alles zusammenzubringen.
Jetzt haben wir ziemlich lang über Mobilität gesprochen. Es gibt ja noch dieses Wasserstofffeld komplett außerhalb der Mobilität. Was natürlich auch immer wichtiger
wird. Das ist ein ganz kleines Feld.
Genau, ich komme immer auf die Emotionalität. seid ihr da auch aktiv? Also spielt ihr da mit oder ist euer Fokus wirklich die Mobilität?
Nee, natürlich machen wir auch andere Dinge, nur ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Also wir haben natürlich auch vorher schon Wasserstoff an unsere Kunden verkauft. Das heißt, als ganz klassisches Industriegas zum Beispiel zum Hydrieren oder als Schutzgas in der Metallverarbeitung. Das gab es vorher schon, das machen wir weiter. Das wollen wir auch perspektivisch dann mit grünem Wasserstoff machen. Wo wir jetzt viel Neuentwicklung sehen, ist der ganze Bereich Testing. Also jedes Motorenprüfstandsunternehmen, das jetzt früher Diesel- und Benzinmotoren getestet hat, ist mittlerweile auch daran interessiert, Wasserstoffmotoren oder auch Brennstoffzellen auf ihren Prüfstand testen zu können. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch schon an vielen Stellen erfolgreich gezeigt haben. Es gibt natürlich auch für diese großskaligen Infrastrukturen, wo dann an den Pipeline-Netzen gegebenenfalls Kavernen als Großspeicher eingesetzt werden, gibt es heute die Notwendigkeit für Dichtheitstests, für Erstbefüllungen, für generell dieses ganze Testing im Zuge einer größeren Energiewende mit Wasserstoff, wo wir vielleicht jetzt nicht so als mittelständisches Familienunternehmen mit irgendwie 600 Mitarbeitern nicht die richtigen Player sind, ist für die Umstellung von einem großen Stahlwerk. Also ich glaube, das sind dann Investitionen, die gehen ein bisschen über unsere Kragenweite hinaus. Aber ich denke, auch wie heute in der Energiewelt gibt es natürlich für alle Größenklassen gibt es Player, die diese Felder besetzen. Und ich denke, da gibt es auch eine super Rolle für die Tütschke Hydrogen. Für uns ist ja Wasserstoff auch Teil von einem Transformationspfad. Wir sind eigentlich ein Unternehmen, das kommt stark aus dem Bereich der fossilen Energien mit Propan-Butan. Und Wasserstoff ist für uns Teil dieser Transformationsgeschichte, um auch dann die nächsten 100 Jahre der Tütschke-Geschichte fortzuschreiben. Und das hört halt nicht nur bei den Kunden auf. Eines Tages gehört ja im Hintergrund viel dazu. Zertifizierungen. Wir wurden vor kurzem vom TÜV Süd nach dem Standard Handel EE zertifiziert, um dann eben auch unseren Kunden wieder zeigen zu können, dass den grünen Wasserstoff, den wir entweder selber produziert haben oder zugekauft haben, dass der dann auch die Kriterien erfüllt, die der Kunde eben haben möchte.
Ja.
Auch eine lückenlose Nachvollziehbarkeit herzustellen, was auch wiederum Vorbereitung ist für das ganze THG-Quotenthema.
Ja, genau. Diesen Aspekt der Produktion von Wasserstoff, den schauen wir uns in der nächsten Episode an. Die, normalerweise ist es ja dann eigentlich in der nächsten Woche, aber nicht dieses Mal. Denn wir gehen ja, wie wir es am Anfang schon angekündigt haben, jetzt erstmal in unsere Weihnachtspause, so wie ihr es kennt. Und wir hören uns dann hier wieder mit Tom und Christoph im neuen Jahr wieder tatsächlich. Auch nicht sofort zu Beginn, sondern ich denke, wir müssen jetzt tatsächlich den Aufnahmetermin noch vereinbaren. Es ist ungewöhnlich, aber es ist tatsächlich so.
Das werden wir schaffen.
Aber ja, ich denke auch, das werden wir schaffen. Auf jeden Fall werden wir zu Beginn vom Jahr 2025 eine weitere Folge mit euch beiden hier zusammen haben. Ich freue mich schon sehr drauf.
Das ist jetzt der Cliffhanger.
Ja, genau. Jetzt wird es richtig krass.
Ja. Seid gespannt und bis dahin wünschen wir euch natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt in der ruhigen Zeit und euch Fragen einfallen oder auch Fragen an Christoph oder Tom, dann meldet euch gerne unter kontakt@hydrogenbar.de oder unter unserem Kontaktformular auf der Webseite www.hydrogenbar.de. Und wir lassen es uns auch dann durch den Kopf gehen,
genau,
und melden uns bei euch oder leiten es weiter.
Genau.
Je nachdem, was da rauskommt. Genau.
Genau. Zuletzt nochmal ein herzlicher Dank fürs Zuhören an euch. War ja schon im Endeffekt 2021, 22, 23, 24, das fünfte Jahr quasi, was wir für euch jetzt da waren mit Episoden hier an der Hydrogen Bar. Und es ist immer noch ein sehr großer Spaß für uns und eine riesige Freude, für euch jede Woche eine Episode hier herausbringen zu dürfen. Nicht in den nächsten zwei Wochen, leider. Wir machen wieder unsere traditionelle Weihnachts- und Neujahrspause und hören uns dann eben Anfang Januar wieder mit einer neuen Folge. Eben jetzt die nächsten zwei Mittwoche, wie angekündigt, wird es keine neue Episode an der Hydrogen Bar geben. Ja, aber jetzt nochmal natürlich die Gäste natürlich zu Wort kommen lassen. Gottes Willen, jetzt nicht hier labern ohne Ende. Habt ihr noch was, was ihr vor Weihnachten, vor der Startenzeit nochmal loswerden
wollt? Erstmal herzlichen Glückwunsch zu 5 Jahren Hydrogen Bar Podcast. Ich glaube, das ist...
Es sind erst 4,5. Das war jetzt das 5. Jahr, aber es sind noch nicht ganz 5 Jahre. Aber genau.
Dann auf jeden Fall kann ich sagen, sehr guter Run mit euren 4,5 Jahren.
Danke.
Macht weiter so. Es ist ein Format, das die Wasserstoffbranche, Wasserstoffindustrie bereichert. Und genießt die Auszeit über Weihnachten. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank auch von mir. War sehr schön und dann freuen wir uns auf die nächste, natürlich alle zwischendrin auch, aber auf die nächste Episode, die wir dann hier aufnehmen. Macht weiter so, ihr seid eine feste Größe.
Super.
In Deutschland. Wasserstoff, in der deutschen Wasserstoffwelt. Ja. Bis dahin und dann schöne Weihnachten.
Danke euch für die Teilnahme hier und euch natürlich auch schöne Weihnachten und euch allen Zuhörern auch schöne Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
Macht's gut.